meine Lieben. Im Anschluss an das letzte Mal würde ich euch gerne mit einer Frage konfrontieren. Gleich sehr persönlich, aber ich will es nicht zu persönlich machen. Deswegen darf jeder mal auf seinen Nachbarn oder Nachbarin schauen. Die Frage heißt, wenn du jetzt gerade gestorben wärst und vor Petrus an der Himmelstür stehen würdest und der Petrus würde dich fragen, was spricht für dich, dass du hier rein darfst? Was hast du vorzubringen, dass du hier rein darfst? Wie gesagt, ich würde dich jetzt gerne persönlich fragen, aber es soll jetzt nicht in irgendwie, denk mal an deinen Nachbarn, deine Nachbarin und vielleicht kann der eine oder die andere ein paar Gründe nennen, warum jetzt jemand rein darf. Denk an irgendeine bekannte Person, muss nicht sagen, wer das ist, sondern melde dich und sag, jetzt, Pascal.
Wegen Glauben.
Wegen Glauben. Andere? Ja? Wegen Jesus. Weitere? Ja? Sein Wort in die Tat umgesetzt. Also das hat die Person. Klugi?
Die Taufe.
Die Taufe. Ehrlich gesagt, ihr seid richtig gut, weil ich wollte jetzt lauter andere Sachen hören. Ich wollte jetzt hören, und weil normalerweise geht das Experiment besser als bei euch. Ihr wart schon oft bei B&B, oder?
Ja.
Also tatsächlich.
Das ist mein
Ja, sehr gut, Pascal. Sehr gut. Also in einem Normalfall unter, sagen wir mal, durchschnittlichen Christen und Christinnen von heute oder Katholiken und Katholikinnen kommt, naja, weil er nichts verkehrt gemacht hat, weil er so gut auf seine Oma aufpasst hat, weil er irgendwie immer gut war zum Nachbarn, weil er immer in Kirche gegangen ist, weil er sowas kommt normalerweise. Normalerweise, also ihr seid echt gut. Aber ehrlich gesagt, der einzige Grund, den man da wirklich nennen kann, ist, weil Jesus für dich gestorben und auferstanden ist und weil du glaubst, dass es so ist. Der einzige Grund. Weil Jesus für dich gestorben und auferstanden ist und weil du glaubst, dass es so ist. Der Glaube alleine ist das, was uns rettet. Und der Glaube ist selber noch einmal ein Geschenk, das wir nicht machen können, sondern nur empfangen können. Also das ist der einzige Grund. Deswegen das Kind. Wir haben beim letzten Mal, ich habe ein bisschen eine Wiederholung, wir haben beim letzten Mal über das Kind gesprochen und wir haben gesehen, dass ein Kind vom Aufblick lebt. Ein Kind erwartet gewissermaßen alles von oben, von den Großen. Das Kind schaut auf und empfängt von dort, was es zu seinem Leben braucht, was es zu seiner zum Lebenserhalt braucht. Im Grunde kann man sagen, und das ist ein wichtiger Punkt, aber auch wichtig zu differenzieren, im Grunde kann man sagen, Eltern für ein kleines Kind stehen an der Stelle Gottes. Vertreten die Stelle Gottes, vertreten sie, ja, sind nicht Gott. Aber für ein kleines Kind ist die Welt, in die es eintritt, wenn die Dinge einigermaßen normal laufen, ist die Welt der Eltern die ganze Welt des Kindes. Und das bedeutet, die Eltern sind im Blick auf das Kind Allversorger, allgütig, allmächtig im Blick auf das kleine Kind. Allwissend. Eltern vertreten die Stelle Gottes. Große Verantwortung, aber ganz wichtig, Eltern sind nicht Gott. und sollen sich nicht einbilden, das zu sein. Aber wenn das so ist, wie ich sage, oder wie wir miteinander überlegen, dann merkt ihr vielleicht auch, wie wichtig das ist, das, was die Psychologie Urvertrauen nennt. Weil von dem, wovon wir im Blick auf Gott reden, da geht's im Grunde genau um diese Erfahrung, da hinein zurückzufinden, dass Gott, der Vater, mein Vater ist und die Welt in Händen hält und mich trägt, und zwar trotz allem, was passiert. Dass wir trotz allem, was passiert, vom Aufblick leben. Von der Hoffnung und Erfahrung, dass wir vom Vater alles empfangen. Jesus, haben wir beim letzten Mal auch gesehen, blickt auf. In den Handlungen, in denen er dankt, in den Handlungen, wenn er den Lazarus auferweckt aus dem Grab, sogar in seinem Stehen vor Pilatus, wo er zum Pilatus sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Sogar diese Situation nimmt er in gewisser Hinsicht aus der Hand des Vaters an. Jesus lebt immerfort vom Aufblick. Ich kann nichts tun, wenn es der Vater nicht in mir tut, mit mir tut, sagt Jesus. Er lebt wie ein Kind vom Aufblick. Beim letzten Mal habe ich gesagt, von dem französischen Wort, von dem schönen französischen Wort für Erkenntnis, Connaissance, das heißt mitgeboren werden, also Naissance heißt Geburt, mitgeburt. Das wirkliches Erkennen ist etwas, wo in mir was erwacht, geboren wird, wo ich eine innere Verwandtschaft zu dem fühle, was ich erkenne. Ja? Ich habe es dann an dem Beispiel deutlich gemacht, dass Menschen, die zum Beispiel durch ein schweres Leid gehen und in ihrer eigenen Familie nicht verstanden werden, sich häufig Gruppen anschließen, wo andere Menschen sind, die auch solches Leid erlebt haben. Trauernde Eltern beispielsweise, anonyme Alkoholiker, Menschen mit seltener Krankheit, fühlen sich plötzlich verstanden, angenommen, wenn sie in einer Gruppe sind, wo andere Menschen das Gleiche durchmachen. Fühlen sich erkannt. Deswegen habe ich gesagt, wenn in dem, was liegt, ein Geheimnis liegt, dann geht es darum, dass wir Jesus verstehen, erkennen, lieben lernen als Kind des Vaters. Dass wir diese innere Haltung Jesu verstehen, erkennen lernen, uns davon berühren lassen, was es heißt, wenn er mit aller Zärtlichkeit, aller Liebe, aller Hingabe das Wort Vater ausspricht. Er will uns in dieses Verhältnis hineinnehmen, dass wir gewissermaßen mit demselben Herzen lernen, Vater zu sagen. Wir haben die Stelle gehört vorhin, die Bibelstelle aus der Apostelgeschichte, wo Petrus nach der Auferstehung als diejenigen, die irgendwie verantwortlich sind für das, was Jesus da Kirche genannt hat, sie sind die Ersten ganz in den Anfängen, sie gehen in den Tempel, um zu beten. Das heißt, sie fühlen sich als Mitglieder des jüdischen Volkes und als Ausdruck ihrer Religiosität gehen sie in den Tempel. Und da liegt nun einer, den die da immer hintragen, vor der schönen Pforte. Also der ist nicht im Tempel drin. Und wenn die so einen Bettler da hinlegen und der erwartet offensichtlich ein Almosen und wo schaut ein Bettler hin, wenn man ihm was hinwirft? Auf das, was man da hin... Wie viel es ist, was da jetzt liegt. Ja, der normale Almosengeber geht vorbei, schmeißt ihm was hin und er schaut nach unten. Und Petrus und Johannes gehen hin und Petrus sagt, schau mich an. Schau mich an. Und schaut er auf. Und er denkt, was ist jetzt das? Ich habe sofort gedacht, weil also Petrus geht es offensichtlich wirklich um den persönlichen Blickkontakt, um die persönliche Beziehung. Ich habe sofort an das Johannesevangelium gedacht. Kurz vorher war die Begegnung, wo Jesus den Petrus anschaut, der ihn verraten hat und dreimal fragt, liebst du mich? Dreimal hat er ihn verpfiffen, verraten, verkauft. Liebst du mich? Und er ist durch den Blick Jesu, durch den liebenden Blick geheilt worden. Der wirkliche Petrus ist der Petrus erst geworden, nachdem ihn Jesus verzeihend, liebend angeschaut hat. Die Verheißung lag schon vorher in ihm. Aber er war ein Großmaul, ein Großsprecher und ein Verräter. Und der wirkliche Petrus ist er erst geworden durch den verzeihenden, liebenden Blick und die Frage, liebst du mich? Und jetzt hat er offensichtlich was gelernt und geht zu dem Bettler hin und sagt, schau mich an, schau mich an. Ich habe dir kein Geld zu geben, du musst jetzt da nicht am Boden umeinander kramen und das Geld aufheben. Ich habe dir was anderes zu geben. Ich bringe dir die Gegenwart des Herrn. Wenn du mit der Gegenwart des Herrn berührt wirst, dann fängst du an, von Neuem aufzuschauen. Dann fängst du an, in den Tempel einzutreten, dort, wo Gott wohnt. Dann lernst du, mit ihm zu leben und ihn zu loben. Und wie tut er das? Wie ein Kind. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ein normales Kind, wenn ihr spazieren geht und ihr wollt mit dem Kind spazieren gehen, ein normales Kind steht jetzt nicht so auf spazieren gehen. Was macht ein normales Kind? Das läuft umeinander und vor und zurück und dann Blumen pflücken, irgendwie spielen, irgendwas aufheben. Aber ganz normal spazieren gehen ist jetzt für ein Kind irgendwie nicht so der Wahnsinn. Ja? Langweilig. Was tut der hier? Er läuft umeinander und springt umeinander und ist im Tempel und lobt Gott wie ein Kind. Ich glaube, dass Heilung möglich ist, auch körperliche Heilung. Ich glaube, dass wahrscheinlich die Voraussetzungen in unserem Land für unter den Bedingungen unseres Glaubens wahrscheinlich nicht gewissermaßen weit und tief genug sind und gläubig genug, dass das allzu häufig passiert. Aber die Pointe ist ohnehin nicht automatisch die körperliche Heilung, sondern die Heilung in seinem Inneren. Dass er ein Mensch wird, der aufblickt. Ein Mensch wird, der vom Vater her lebt. Ein Kind Gottes. Interessant ist, letztes Mal, jetzt ist der Ryan nicht da, oder? Cornelius, Ihr Kollege. Bitte? Wir haben letztes Mal nach unserem Treffen diskutiert und dann sagte er, wir haben ja diese Theodizee-Frage gestellt beim letzten Mal und die Theodizee-Frage ist die Frage, wie kann angesichts des Leides in der Welt, wie kann es da einen gerechten Gott geben, einen liebenden Gott? Und Ryan heißt er, gell? Ryan ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, also ist es nicht ein Problem, dass wir die Schuld der Welt immer beim anderen suchen? Und ich habe jetzt irgendwie verstanden, dass wir uns erst einmal um uns selber kümmern müssen. Bei uns allen ist irgendwas faul. Ja? Offensichtlich war er, hoffentlich interpretiere ich ihn richtig, von dieser Erkenntnis berührt, dass bei ihm auch was faul ist, und so wie bei uns allen, und dass wir angesichts des Leides in der Welt, das Hauptproblem sind wir selber und nicht immer die anderen. Das war so ein bisschen die eine Quintessenz, ne, wenn ich ihn richtig wiedergebe. Weil Cornelius heißen Sie, gell, war dabei. Und dann hat er aber gesagt, ja Freunde, jetzt habe ich das irgendwie verstanden, dass ich da irgendwie betroffen bin und auch schuldig bin. Und jetzt singen die dann einfach Lobpreis weiter. Und stehen dann sich hin und sagen, hallo Jesus, du bist so gut und so. Und er konnte in dem Augenblick nicht mitsingen. Und diese Frage hat mich beschäftigt die halbe Woche lang. Also immer wieder. Und ich habe mir dann gedacht, ja, Christ sein, Kind sein, heißt genau diese Erfahrung. Ich erkenne auch den Mist in mir. Ich erkenne, dass ich nicht, wie der Friedrich Hebbel mal gesagt hat, der ich bin, grüßt traurig aus der Ferne den, der ich sein könnte. Ich bin nicht der ich sein könnte, okay. Aber hallo, es gibt Jesus und der macht so und sagt, hey, komm her, du gehörst zu mir. Und der Grund, warum Christen Lobpreis singen, Eucharistia feiern, in jeder Situation ihres Lebens Eucharistia, Danksagung feiern, ist, weil sie zu Gott gehören, weil sie zu Jesus gehören, weil sie Kinder Gottes sind, weil sie versöhnt und angenommen sind. Deswegen können wir in welcher Situation auch immer Lobpreis singen. In welcher Situation auch immer. Also einen Schritt rein darf man dann machen in den Tempel und sagen, hier ist gut sein, hier bin ich bei Jesus. Yes, wenn es Gott gibt, dann müssen wir ihn loben. Also das ist im Prinzip meine Antwort auf die Frage. Genau. Jetzt, das ist ein bisschen neu jetzt, ein neuer Aspekt von dem. Ich habe ein ganz schönes Zitat in dem Büchlein gefunden, das vom Heinrich Spähmann, Orientierung am Kind, das ich ein bisschen als Vorlage, da stehen viele Impulse drin, für das, was ich hier sage. Und da steht, wir kommen, wohin wir schauen. Und er macht's fest am Blick des Kindes. Das Kind ist in der Regel, wir kennen auch traurige Kinder und wir kennen auch, dass Kinder manchmal launisch sind und blären und egozentrisch sind und all sowas. Aber dann sind sie eh komisch. Ne? Also ich will auch nicht das Kind jetzt idealisieren. Wir wissen auch, dass auch ein Kind ist schon nicht nur unschuldig. Auch der Zweijährige, der im Sandkasten dem anderen eine Neihaut, weil er ihm die Schaufel wegnimmt, dann weiß der in dem Moment auch, dass er was ausgefressen hat. Ja. Also auch Kinder sind nicht nur heil. Aber wir wissen, dass es in Kindern eine Form der Unschuld gibt, die uns in der Regel berührt. Und warum? Ja, weil Kinder irgendwie so, ich habe beim letzten Mal gesagt, Kinder sind nicht zuerst Individuen, das sind sie schon, aber so aus unserem Erwachsenendenken nicht, aber und treten dann in eine Beziehung ein, sondern Kinder sind irgendwie ausgegossen an die Welt, sie sind Beziehung. Und Beziehung in dieser Weise hingegeben an die Welt kann man nur sein, wenn man glaubt, dass die Welt gut, wahr und schön ist. Alles, was mir entgegenkommt, wow, ist das schön. Ich bin so neugierig auf die Welt. Ein Kind strahlt. Kindergesichter strahlen normalerweise. Warum strahlen die? Von was für einem Licht strahlen die? Die strahlen ja wieder. Meine These ist, sie strahlen von dem, dass die Welt wahr, gut und schön ist und inneren Glanz hat. Die Welt hat inneren Glanz. Wir feiern das zum Beispiel, wenn wir Weihnachten feiern, dann bringen wir alles, was irgendwie gibt an Dekoration zum Glänzen. Warum? Weil wir glauben, dass die Welt durch Gott inneren Glanz hat, leuchtet. Wir haben auch das Phänomen, dass wir so viel Lichter aufbauen, die uns dann ganz deppert machen und wir das eigentliche nicht mehr sehen, den eigentlichen Leuchtenden. Ne? Das gibt's auch, das Phänomen. Und auch in der Schrift steht einmal beim Paulus, der Teufel verkleidet sich als Engel des Lichtes. Ja? Also es gibt kaltes und warmes Licht. Aber das Licht der Welt ist eigentlich wahr, schön, gut. Und das Kind ist offen auf das Licht der Welt. Normalerweise. Und strahlt deswegen von innen her. Das Kind erwartet das Licht, also die kindliche Haltung erwartet das Licht und deswegen schenkt sich das Licht dem Kind. Ganz ein wichtiger Punkt, den ich noch ein bisschen vertief. Jesus sagt, das haben wir gehört, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, aber dieses Wort kann man auch übersetzen, anoten heißt es im Griechischen, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht schauen. Also im Grunde von dem, was ich versuche zu sagen, geht es immer neu darum, den Aufblick zu lernen. Von woher erwarten wir unser Leben, unsere Wahrheit, unser Licht? von dem, dass wir da am Boden die Almosen zusammenkratzen? Wenn wir anfangen, das Licht zu sehen, kommt es uns immer neu entgegen. Wenn wir anfangen, innerlich das Licht zu sehen, dann kommt es uns aus der Wirklichkeit immer neu entgegen. Geht das auch umgekehrt? Gilt das auch umgekehrt? Ja, es gilt auch umgekehrt. Ihr kennt alle das Gleichnis von den Talenten im Matthäus-Evangelium. Ich habe jetzt nur den Schluss da mal aufgeführt. Der Schluss heißt, zuletzt kam der Diener, der das eine Talent, muss ich nicht wiederholen, das Gleichnis von den Talenten, oder? Also die kriegen mehrere Talente und die verdoppeln das dann, die gut sind und treten. So, und dann kommt am Schluss der Letzte, der ein Talent erhalten hat und der sagt, Herr, ich wusste, du bist ein strenger Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Ich hatte Angst und deswegen habe ich dein Geld vergraben, damit du es genauso wieder kriegst. Und jetzt? Also diesen Herrn hat er sich vorgestellt. Welchen Herrn kriegt er? Genau den. Diesen Herrn hat er erwartet. Welchen Herrn kriegt er? Was sagt der Herr? Du bist ein schlechter Fauler. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei der Rückkehr mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg, gebt es dem, der die 10 Talente hat. Wer hat, dem wird gegeben, er wird im Überfluss haben. Wer nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Das heißt, meine Lieben, im Glauben gibt es auch sowas wie self-fulfilling prophecy. Eine Prophezeiung, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also wenn ich sage, du bist so ein strenger Gott und mein ganzes Leben so lebe, dann kommt mir der auch so entgegen. Stehen Sie, vielleicht ist euch das auch schon mal gegangen, es gibt solche Phänomene auch im Zwischenmenschlichen. Wenn ihr, nehmen wir mal an, ihr habt ein paar Leute, die euch nicht mögen und die heben auf bestimmte Eigenschaften von euch ab und sagen, weiß ich was, der hat mich mal enttäuscht, weil er nicht die Wahrheit gesagt hat, das ist ein Lügner. Und ihr kommt jetzt in einen Raum rein, wo mehrere Leute aus der inneren Haltung leben, du bist ein Lügner. Wenn man sensibel ist, dann zieht man den Schuh irgendwie an und denkt dauernd über sich nach, warum ich jetzt eigentlich ein Lügner bin. Ich weiß nicht, kennt ihr so eine Erfahrung, dass wir gewissermaßen das übernehmen, was andere auf uns projizieren, von uns erwarten, über uns denken? Aber das sind wir nicht. Aber es gibt sowas. Und interessanterweise gibt es das auch für unser religiöses Denken. Wir denken Gott so gern als Gesetz, als streng, als der, ja, wenn du den so denkst, am Ende kriegst du den. Aber das ist er nicht. Wenn du den so denkst, dann hast du nämlich nie wirklich was empfangen von ihm. Wenn du Gott als den denkst, der dir irgendwas vorenthält, der ein Geizkragen ist, der dir nichts gönnt, dann hast du nie was empfangen, dann siehst du nicht das Licht. Steht da? Also es gibt im Glauben sowas wie self-fulfilling prophecy. Wir bekommen die Welt und den Gott, den wir erwarten. Glauben heißt also auch, schau mal, das schöne Zitat aus dem Markus-Evangelium. Jesus sagt, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es schon erhalten habt. Ihr werdet es empfangen. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es schon empfangen habt und ihr werdet es erhalten. Versteht ihr? Das ist die Haltung des Kindes, das glaubt, dass ihm von vorne alles Gute entgegenkommt. Und dass es immer schon daraus lebt. Jetzt kann man sagen, ja, okay, also mein Freund, meine Freundin ist krank und ist am Sterben und ich bete und es funktioniert nicht. Ja, das ist ein richtig schwieriges Problem. Bittgebet ist ein richtig schwieriges Problem, wenn man eine solche Aussage von Jesus hat. Dann ist Bittgebet richtig schwierig. Also, ne? Worum dürfen wir bitten? Was heißt dann irgendwie in seinem Namen bitten? Wisst ihr, meine Erklärung, meine Lösung für dieses Problem, das dahinter steht, ist, wenn du an Jesus glaubst und irgendwann mal in seinem Licht dein ganzes Leben anschauen darfst, dann wirst du sehen, dass er gewissermaßen jedes Gebet direkt oder indirekt erfüllt hat. So würde ich das sagen. Weil was kann uns Gott mehr geben als ihn? Ja? Gestern, heute in der Lesung, in der zweiten Lesung, habt ihr vielleicht gehört, Paulus sagt an die Philipper, unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir Jesus, den Herrn, als unseren Retter. Er ist schon da gewesen, er ist schon unter uns. Erkennen wir ihn, wenn er uns neu entgegenkommt? Weil wir ihn innerlich in der Beziehung mit ihm gelebt, gepflegt haben, diese Beziehung, weil wir versucht haben, ihn zu kennen und zu lieben? Ist sein Kommen richten oder ist sein, und du denkst, um Gottes Willen, jetzt sieht er das alles und ich habe die ganze Zeit irgendwie anders gelebt. Oder ist sein Kommen, wow, endlich bist du da, wie schön, jetzt ist Party, die nie mehr aufhört. In welche Richtung schaut unser Leben? Heinrich Spähmann, das ist das Zitat, das ich gesagt habe, was wir im Auge haben, und Spähmann meint jetzt Auge nicht einfach nur ganz buchstäblich materiell, sondern im Grunde den Glanz, der dein Auge erleuchtet, was wir im Auge haben, das prägt uns, dahin werden wir verwandelt. Wir kommen, wohin wir schauen. Wer aufschaut, nach oben. Wer herabschaut, nach unten. Wir kommen, wohin wir schauen. Und dann ein schönes Zitat dazu, von Augustinus. Ich habe auch schon mal hier drüber gesprochen. Unsere gesamte Aufgabe, sagt Augustinus seinen Freunden, mit denen er unterwegs ist im Kloster, unsere gesamte Aufgabe in diesem Leben besteht darin, die Augen des Herzens zu heilen, damit sie Gott schauen können. Wir sind unterwegs, immer mehr zu sehen in der Welt, wie und wo uns Gott entgegenkommt, als Geber der Gaben der Wirklichkeit. Unsere Aufgabe, sagt Augustinus, besteht darin, die Augen des Herzens zu heilen. Selig, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen, damit sie den Geber in der Gabe schauen können. Das Kind empfängt die Wirklichkeit als Gabe. Und nochmal zurück auf das Verhältnis elterliche Umgebung. Die Welt der Eltern ist die ganze Welt des Kindes. Alles, was das Kind in dieser Welt am Anfang empfängt, hängt irgendwie mit Mama und Papa zusammen. Alles wird von Mama und Papa irgendwie bereitgestellt. Und wenn ein Kind irgendwie, weiß ich was, im Garten was ganz Schönes findet, erlebt, wo rennt es als erstes hin? Mama, schau mal, was ich gefunden habe. Klar. Wenn wir Jesus gefunden haben, meine Lieben, Papst will, dass wir missionarisch Kirche sind. Wenn wir Jesus gefunden haben, müsste es eigentlich unser Anliegen sein, rauszugehen und sagen, hey, ich hab dich gern. Willst du wissen, was ich gefunden habe? Wen ich gefunden habe? Ich zeige ihn dir, ich kenne ihn, ich liebe ihn. Ist der, aus dem ich lebe. Der mir geholfen hat, Kind des Vaters zu sein. Und immer mehr zu werden.